ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 28. Januar. Wir zeichnen die Folge um 12 Uhr auf.
Wir sind Carsten Schmiester und Astrid Korall aus Hamburg.
Ja, und damit erstmal herzlich willkommen, liebe Astrid.
Dankeschön.
Du bist einige Zeit ja schon bei uns im Team, aber eben bisher hinter den Kulissen sehr aktiv gewesen. Jetzt endlich, sage ich mal, auch am Mikrofon. Das freut uns alle total. Für dich ist das nicht wirklich was Neues. Du bist eine gefühlte Ewigkeit ja auch schon beim NDR, warst zwischendurch auch im Ausland als Brüssel-Korrespondentin im Einsatz für die ARD. Also alles in allem eine richtig willkommene Verstärkung. Apropos willkommen oder in diesem Fall jetzt mal das genaue Gegenteil, nämlich ganz und gar nicht willkommen. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges, da habe ich mir mehr als zuvor die Frage gestellt, warum es Menschen gibt, meist übrigens Männer, die ich nicht nur nicht mag, sondern die und deren Taten ich rundum ablehne. Einfach weil sie Grundwerte, die für mich und sicher auch für die allermeisten von euch und von Ihnen gelten, miss- und verachten. Natürlich Putin. Aber ganz aktuell auch der neue US-Präsident. Donald Trump bemüht sich, wie erwartet, sehr darum, nicht nur in Europa möglichst vielen Menschen auf die Füße zu treten. Dazu gehören aber auch zu diesen Leuten Menschen, die im Wahlkampf bei uns ganz bewusst provozieren, die poltern, die drohen, die Lügen verbreiten und Hass. Warum sind die so und wie sind sie so geworden? Es kommt ja niemand als Fiesling auf die Welt, aber nicht für alle erfüllt sich offenbar die wohl größte Sehnsucht jedes Menschen.
Zuallererst möchte ich geliebt werden. Wenn ich nicht geliebt werden kann, möchte ich respektiert werden. Wenn ich nicht respektiert werden kann, möchte ich anerkannt werden. Wenn ich nicht anerkannt werden kann, möchte ich akzeptiert werden. Wenn ich nicht akzeptiert werden kann, möchte ich wahrgenommen werden. Wenn ich nicht wahrgenommen werden kann, möchte ich gefürchtet werden. Wenn man mich nicht fürchten kann, möchte ich gehasst werden.
Das ist ein Gedicht, das dem dänischen Autor und Fotografen Jakob Holt zugeschrieben wird. Ich habe es mal übersetzt. Gelesen hat es der Kollege Tim Krohn. Und das sind ja Zeilen, die zu denken geben und die unter anderem die Grundlage sind für den Gedanken, dass Gefühle, vor allem verletzte Gefühle, ganz viel mit Konflikten, mit Krisen und Kriegen zu tun haben und dass der Versuch, darauf einzugehen, auch wenn wir die Verantwortlichen kaum ertragen, dass dieser Versuch tatsächlich helfen kann, Konflikte, Krisen und Kriege eben zu lösen oder sogar sie zu beenden. Darum geht es im sechsteiligen Podcast Killing Emotions von Julia Weigelt, den sie zwischen den Jahren unter unserem Streitkräfte- und Strategien-Dach veröffentlicht hat und der die Zeit und manchmal auch das Denken über die eigene Schmerzgrenze hinaus richtig wert ist. Die Folgen sind weiter online. Und es gibt mehr von Julia. Sie berichtet nämlich in dieser Ausgabe über die neuen Herausforderungen für die Sanitäter der Bundeswehr, die gerade versuchen, aus dem Krieg in der Ukraine zu lernen. Julia war bei einer entsprechenden Übung dabei und beschreibt, vor welchen gegenwärtig wohl doch noch zu großen Herausforderungen auch das medizinische Personal der Bundeswehr im Verteidigungsfall stünde. Aber erstmal zum Krieg in der Ukraine und zu allem, was im Zusammenhang damit wichtig ist, Astrid Korall. Heute meine Partnerin hier und sie ist, wie es so schön heißt, in der Lage.
Diese Lage, die zeigt ein ähnliches Bild in der Ukraine wie in den vergangenen Wochen. Das heißt, Russland kommt im Osten des Landes weiter voran und setzt seine Angriffe fort. Zum Beginn dieser Woche wurden wieder Luftangriffe mit Verletzten aus Kharkiv und aus der Region Saporizhia gemeldet. Außerdem Drohnenattacken unter anderem auf die Stadt Odessa. Und in der Region Kharkiv sollen russische Truppen eine Ortschaft eingenommen haben. Die russische Armee hat außerdem am Wochenende behauptet, eine Ortschaft im Westen der Region Donetsk komplett eingenommen zu haben. Die ukrainische Seite hat einen teilweise Rückzug auch eingeräumt, sagt aber auch, die Kämpfe gingen weiter. Also ganz klar ist die Situation nicht. Interessant ist aber, was die Denkfabrik Institute for the Study of War dazu schreibt. Das russische Verteidigungsministerium habe nämlich diese angebliche Beschlagnahmung der Ortschaft mit ungewöhnlich großem Tamtam begleitet. Das Institut ordnet das so ein, dass Russland wahrscheinlich versuche, die westliche Wahrnehmung der Situation auf dem Schlachtfeld in der Oblast Donetsk zu beeinflussen und das Narrativ zu verbreiten, dass russische Gewinne auf dem Schlachtfeld unvermeidlich sind und dass sich die ukrainischen Positionen rapide verschlechtern. Schauen wir noch auf die wichtige Stadt Pokrovsk. Nochmal zur Erinnerung, auch wenn wir das bei Streitkräften und Strategien schon häufiger erwähnt haben. Das ist strategisch eine sehr wichtige Stadt, weil würde sie in die Hände der russischen Streitkräfte fallen, würden die einem der wichtigsten Kriegsziele Putins näher kommen, nämlich der Eroberung der gesamten Region Donetsk. Russland habe, so heißt es, seine Angriffe in der Nähe von Pokrovsk intensiviert und versuche, die ukrainischen Streitkräfte einzukreisen. Die ukrainischen Behörden haben wegen dieser Lage, wegen der sich nähernden russischen Truppen, auch bereits alle Kinder aus Pokrovsk in Sicherheit gebracht.
Das ist defensiv, eine defensive Maßnahme, aber es geht ja auch die Offensive weiter der Ukraine, die sich weiter verteidigt.
Genau, auf der einen Seite versucht sie, russische Drohnen abzufangen und auf der anderen Seite versucht sie, selbst die russische Energieversorgung mit Drohnen zu treffen. Sie hat am Wochenende zum zweiten Mal die große Raffinerie der russischen Stadt Rysin angegriffen und die musste nun, zumindest laut der Nachrichtenagentur Reuters, den Betrieb einstellen.
Druck auf Russland. Das will seit dem ersten Kriegstag ja auch die Europäische Union machen. In Brüssel haben die 27 Mitgliedstaaten seit Kriegsbeginn insgesamt 15 Sanktionspakete beschlossen. Die müssen aber regelmäßig verlängert werden und das ist nicht immer so eine Selbstverständlichkeit.
Nein, es ist jedenfalls nicht so, dass alle Mitgliedstaaten eine Verlängerung einfach nur abnicken. Vor allem nicht Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Der ist ja bekannt dafür, mit einem Veto zu drohen, wenn er seine Interessen durchsetzen will. Und diesmal ging es um Sanktionen gegen Russland, die über den 31. Januar hinaus verlängert werden sollen. Orban hatte seine Zustimmung mit einer Bedingung verknüpft, die mit russischem Gas zu tun hat. Denn trotz dieses Krieges und auch wenn man es vielleicht nicht für möglich hält, floss bis vor kurzem Gas von Russland durch ukrainische Pipelines nach Europa, genauer gesagt nach Mitteleuropa, unter anderem auch nach Ungarn. Und diese russischen Gasexporte endeten zum 1. Januar, weil ein Transitvertrag zwischen Russland und der Ukraine ausgelaufen war. Und Präsident Zelensky, der hat diesen Vertrag auch nicht verlängert, er will das nicht. Und Viktor Orban hat daher gesagt, Ungarns Zustimmung zu verlängerten Sanktionen gegen Russland gibt es nur, wenn die Pipeline wieder geöffnet wird. Darüber wurde gestern in Brüssel verhandelt bei einem Treffen der EU-Außenminister. Annalena Baerbock war auch dabei und sie ist Fragen zu Ungarns Verhalten eher ausgewichen.
Gerade auch die neue US-Administration hat das deutlich gemacht, wofür wir als EU in den letzten 3 Jahren gestanden haben. Frieden durch Stärke. Wenn man schwächelt, wenn man sich in Frage stellt, ob man die Ukraine weiter unterstützt, hat Putin diese Gelegenheit jedes Mal genutzt, noch härter zuzuschlagen. Und daher ist für uns so wichtig, und wie gesagt, das hat die neue US-Administration ja auch noch mal unterstrichen, es wird Frieden nur durch Stärke, gerade durch Stärke von Europa geben. Und deswegen gilt es jetzt umso mehr, die Sanktionen, die Unterstützung, die wir für die Ukraine haben, weiter auszubauen.
US-Präsident Donald Trump hat Russland ja mit Sanktionen gedroht in der vergangenen Woche, sollte Putin diesen Krieg nicht beenden. Und vielleicht hat das eine Rolle gespielt, dass Orban am Ende eingelenkt hat, sein Veto gegen die Verlängerung der EU-Sanktionen nicht aufrecht gehalten hat. Was er im Gegenzug allerdings bekommen hat, ist ein Kompromiss und Zusicherungen zur Energiesicherheit. Also können wir sagen, Stempel jetzt erstmal drauf auf die Verlängerung dieser Sanktionen über den 31. Januar hinaus. Und wir schauen mal, welche Forderungen einzelne Mitgliedstaaten dann bei einer nächsten Verlängerung aufstellen.
Das wird Thema sein, genau wie ein anderes Thema schon besprochen wurde bei diesem Treffen der EU-Außenminister. Und wir haben bei Streitkräfte und Strategien ja oft schon darüber geredet. Es geht um die Ostsee, es geht dort um Datenkabel. Es ist wieder eins beschädigt worden.
Diesmal war es ein Glasfaserkabel zur Datenübertragung zwischen Lettland und Schweden in der schwedischen Wirtschaftszone. Das Kabel ist in den frühen 2000er Jahren verlegt worden. Und einer, der damals dabei war, das ist Anders Komstedt. Und der berichtet, dass man damals gewisse Risiken auch mitgedacht habe.
Es gibt 2 Bedrohungen für Unterseekabel. Zivile Bedrohungen meine ich damit. Zum einen, dass die Leute in der Nähe ankern und das andere ist die Schleppnetzfischerei. Dieses Kabel ist deshalb eingegraben worden. Man muss sich anstrengen und entsprechendes Werkzeug haben, um da heranzukommen.
Comstead glaubt daher nicht an einen Zufall und er ist auch damit nicht allein. Denn wann immer in den vergangenen Monaten ein Kabel in der Ostsee beschädigt wurde, wurde vermutet, dass es ein mutmaßlicher Sabotageakt war. Schiffe absichtlich Kabel am Meeresgrund mit ihren Ankern gekappt haben und dass Russland dahinter steckt. Die Washington Post, fand ich ganz interessant, hat allerdings jüngst berichtet, dass amerikanische und europäische Geheimdienstmitarbeiter nach Ermittlungen zu dem Schluss gekommen sind, dass Schäden an Unterwasserkabeln wahrscheinlich eher das Ergebnis von Schiffsunfällen als von russischer Sabotage sind. Viele Politiker glauben das allerdings nicht, auch Litauens Außenminister Kęstutis Budrys nicht.
Die jüngsten Ereignisse in der Ostsee, das Ereignis von Sonntag, zeigt uns, dass es zu viele solcher Unfälle gibt, als dass man diese nur als Zufall bezeichnen kann.
Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich ebenfalls geäußert. Er hat wegen der wiederholten Beschädigungen an Unterwasserkabeln in der Ostsee vor den Gefahren durch die russische Schattenflotte gewarnt. Und er setzt auf die neue NATO-Operation Baltic Sentry. Die Allianz hatte diese Operation ja kürzlich gestartet, um eben Kabel und weitere kritische Infrastruktur im Meer besser zu überwachen. Mit Schiffen, mit Patrouillenflügen, U-Booten, Satelliten und Überwachungsdrohnen. So ist zumindest der Plan. Im Fall des Kabels zwischen Lettland und Schweden hat die schwedische Küstenwache einen Frachter festgesetzt. Die Behörden haben Ermittlungen wegen mutmaßlicher schwerer Sabotage aufgenommen. Und der bulgarische Eigentümer des Schiffes hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Ob es jetzt ein Unfall war oder tatsächlich Absicht, Carsten, das soll geklärt werden, wobei Letzteres sicherlich schwer zu beweisen ist.
Das stimmt, aber es wird versucht und wir bleiben an dem Thema dran, genau wie wir an anderen Themen dranbleiben. Wir haben zum Beispiel in den vergangenen Folgen dieses Podcasts ja ganz ausführlich über Donald Trump berichtet, den neuen amerikanischen Präsidenten, der am Wochenende dann mit einer Meldung aufhorchen ließ, er habe für 90 Tage die Auslandshilfe der USA ausgesetzt. Astrid, was bedeutet das für die Ukraine?
Das hat zu einiger Aufregung geführt und auch Verwirrung, weil niemand genau wusste, was ist denn jetzt eigentlich gemeint. Es war nicht klar, ob von diesem Stopp der Auslandshilfe bereits bewilligte Militärgelder der USA für die Ukraine betroffen sind. Präsident Zelensky hat dann relativ schnell versichert, nein, die Entscheidung der neuen US-Regierung habe keine Auswirkungen auf Waffenlieferungen für die Ukraine. Diese ausgesetzten Hilfen betreffen humanitäre Programme. Das Online-Portal Kiew Independent berichtet jetzt, dass viele ukrainische Nichtregierungsorganisationen um ihr Überleben fürchten. Das sind NGOs, die wertvolle Arbeit leisten, sich zum Beispiel um Soldaten, Veteranen und ihre Familie kümmern oder Projekte für unabhängigen Journalismus auflegen und Journalisten auch an der Front direkt unterstützen.
Der Überblick über die Lage von Astrid Korall. Vielen Dank, Astrid. Und damit kommen wir zum Schwerpunkt in dieser Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Das ist eine Frage: Wie kriegstauglich ist eigentlich der Sanitätsdienst der Bundeswehr? Welche Lektionen, auch welche schmerzhaften Lektionen aus dem Krieg gegen die Ukraine, kann und darf dieser Sanitätsdienst integrieren? Wie weit sind diese Veränderungen schon vorangekommen? Dazu hat meine Kollegin Julia Weigelt recherchiert. Ich habe mit ihr darüber gesprochen und sie zunächst einmal gefragt. Sie war bei einer Übung des Sanitätsdienstes dabei.
Ja, genau. Und das ist eine ganz besondere Übung gewesen. Die hat stattgefunden im Sanitätsregiment 1 in Berlin und zwar in einem alten Keller. Der spielt eine große Rolle, mehr dazu gleich. Ich will aber mal eins vorweg nochmal sagen. Ich bin nämlich total froh, dass wir hier den Raum haben, bei Streitkräfte und Strategien über dieses Thema mal so ausführlich zu sprechen. Denn in dieser Debatte über Kriegstauglichkeit, die wir jetzt seit einer Zeit ja haben, da wird meiner Meinung nach viel zu viel über Panzer, Schiffe, Munition und so weiter gesprochen. Und das ist natürlich zweifelsfrei total wichtig. Und gleichzeitig sind diese ganzen, ich nenne es mal Unterstützungsleistungen, ganz genauso wichtig. Also kaputte Panzer reparieren zum Beispiel, Menschen und Sprit transportieren, also die ganze Logistik. Oder eben Verletzte versorgen. Worüber wir jetzt heute sprechen. Ne? Und das nicht nur aus humanitären Gründen, sondern auch ganz praktisch, was Kampfkraft angeht. Also es sterben weniger Leute, wenn wir einen guten Sanitätsdienst haben. Und die Moral in der Truppe ist viel höher. Also das heißt, Sanis haben eine enorme Bedeutung. Und ich nutze jetzt mal hier in diesem Stück diese Abkürzung Sanis. Und ich meine damit halt Ärztinnen und Ärzte, Rettungssanitäterinnen, Sanitäter, Pflegekräfte und eben das ganze weitere Personal in der Sanität. Und ich habe halt manchmal so den Eindruck, dass deren Wert für Kampfkraft einerseits innerhalb der Streitkräfte, aber auch in Politik und Medien teilweise gar nicht so richtig verstanden wird, teilweise sogar gering geschätzt. Ich habe nämlich neulich sogar mal gehört, dass sie wegen ihrer blauen Baretts, die sie ja haben, auch als Schlümpfe beschimpft werden. Und das geht halt gar nicht.
Naja, wobei solche Spitznamen für Waffengattung, die gibt es auch
woanders. Ich weiß nicht, ob die das so witzig finden.
Nee, das findet man selber nie so witzig, klar. Aber okay, jetzt hast du gesagt, die sind so ein bisschen am Rande. Das könnte ich mir natürlich auch vorstellen. Hat einen Grund zum Beispiel, weil das ja einen ganz direkten Zusammenhang bildet. Wenn man einen Sani wirklich braucht, geht es einem persönlich schlecht. Das ist ja was, was man gerne ausblendet. Wenn ich über Panzer rede, über Granaten, das ist Eisen, das ist vielleicht auch weit weg. Kann das sein, dass wir den Sani assoziieren mit Tod, mit schwerer Verwundung und das einfach wegschieben wollen?
Ja, also vielleicht zumindest unbewusst, ne? Kann ich mir total gut vorstellen und habe ich auch selber total viel Verständnis dafür. Denn das, worüber wir heute reden, das kann ganz schön an die Nieren gehen. Ich habe es auch bei mir selber gemerkt. Ich habe mich jetzt ja ein paar Wochen damit beschäftigt. Das hat mich schon auch bewegt. Und gleichzeitig finde ich es unterm Strich beruhigender, wenn ich also meine Angst ins Auge sehe, mir klar mache, wie ich darauf reagieren kann, was ich als nächstes brauche in der Vorbereitung, als wenn ich irgendwas verdrängen will.
Na gut, das ist schwer, kenne ich, aber hilft tatsächlich. Denn lass uns mal zu dieser Erfahrung kommen, zu dieser Übung, bei der du dabei warst. Du hast gesagt, das war im Sanitätsregiment 1 in Berlin. Was ist da genau passiert?
Ja, da ist das Ausbildungszentrum für alle Sanis der Bundeswehr. Und dort hat stattgefunden ein zweiwöchiger Lehrgang insgesamt für 11 Teilnehmende. Und der Schwerpunkt war halt, die Lektionen des Sanitätsdienstes aus der Ukraine integrieren. Und diese Übtruppe, ne, die hat erstmal so eine Einweisung bekommen von dem dortigen Ausbildungspersonal. Und dann ging es halt nochmal in so eine 72-Stunden-Übung.
Das heißt, wenn ich mich richtig entsinne, ohne Pause, also 72 Stunden durchgehend, unter Gefechtsbedingungen nehme ich an?
Ja, unter Gefechtsbedingungen, also darum geht es ja gerade. Und jetzt, klar, Gefechtsbedingungen kann man natürlich nicht komplett nachstellen, aber doch schon einiges davon. Und was halt zum ersten Mal in der Bundeswehr ausgebildet wurde, ist, dass diese Übung wirklich im Keller stattfand. Also da kamen dann eben Rollenspieler mit so ziemlich realistisch geschminkten Verletzungen und medizinische Lehrpuppen, wenn es jetzt wirklich darum ging, dass ein Arm ab ist oder so. Und die wurden halt von dieser Übtruppe im Keller versorgt.
Das ist tatsächlich neu. Als ich bei der Bundeswehr war, lange her, da war die Welt halt noch so, wie man sie kannte. Also es gab Zelte mit roten Kreuzen drauf, weißer Kreis, Container. Das war dann so die etwas fortschrittlichere Fassung, Sandcontainer, helles Licht, medizinisches Equipment, alles tippitoppi. Offenbar nicht mehr.
Ja, also diese Zeiten sind vorbei. Also es gibt diese Container natürlich noch, klar, die Zelte auch, aber nicht mehr so nah an der Front. Und das ist eine bittere Lektion aus der Ukraine, weil eigentlich ist das Rote Kreuz ja ein Schutzzeichen.
Wenn man das Völkerrecht sieht.
Genau, also vom Völkerrecht her, genau. Weil eigentlich dürfen Streitkräfte Sanis nicht gezielt angreifen. Die russischen Streitkräfte machen allerdings genau das Gegenteil. Die nutzen das Rote Kreuz mehr oder weniger als Zielscheibe und greifen die Sanis eben gezielt an, um die Moral zu schwächen und auch die Kampfkraft. Und um das mal gleich vorweg nochmal zu sagen, zwei Sachen. Erstens, auch wenn die Russen das machen, müssen sich dennoch natürlich demokratische Armeen an das Völkerrecht halten. Die Bundeswehr darf es Russland nicht gleich tun. Und zweitens, ich warne auch davor, Russland zu dämonisieren. Und russische Soldatinnen und Soldaten, ja, das sind Kriegsverbrechen. Und es sind weiterhin Menschen, die einfach ganz grauenhafte Entscheidungen treffen. Und wir dürfen deren Menschlichkeit nicht vergessen. Das ist hart bei sowas.
Ja.
Und gleichzeitig ist das wichtig. So, und unterm Strich eben diese Lage, die in der Ukraine gerade stattfindet und auch die letzten Jahre dort stattgefunden hat, die darf eben jetzt in die Ausbildung der Bundeswehr integriert werden.
Das heißt also konkret, die Sanis in Berlin, die üben in einem Keller, weil man gelernt hat, das Rote Kreuzzeichen ist eben nicht mehr unbedingt immer ein Schutz, sondern kann sogar das Gegenteil sein, eine richtige Gefährdung.
Ja.
Vielleicht ja auch, weil das mit den vielen Drohnen zu tun hat, die jetzt diesen Ukraine-Krieg ja so sehr prägen, wo Aufklärung einfach immer und über alles?
Ja, das ist genau der Punkt. Es kann zum Beispiel, es kann so eine kleine Drohne sein, die klärt die Stellung auf, gibt die Koordinaten dann weiter und 10 Minuten später feuert dann eben die Artillerie mit Masse drauf. Und deswegen sind die ukrainischen Sanis nahe der Front eben in Kellern ziviler Häuser untergebracht. Und das haben die Sunnis in Berlin adaptiert. Die waren im Keller eines alten Feldwebelwohnheims in ihrer Kaserne. Ja, und da hören wir schon, ein großer Generator hat Strom geliefert. Die Scheiben des Hauses waren abgeklebt, es war stockdunkel. Die Übung hat nämlich nachts stattgefunden, denn Verletzte können nahe der Front auch nur noch nachts transportiert werden.
Wieder wegen der Drohnen?
Ja, wieder wegen der Drohnen. Das macht einfach einen Riesenunterschied, ne? Auch für den Sanitätsdienst. Und es gibt so eine Rettungskette mit verschiedenen Abstufungen. Ganz nahe der Front gibt es sogenannte Casualty Collection Points, also so Rettungsstationen. Die haben nicht so viel Ausrüstung, die können dort zum Beispiel keine OPs machen. Da geht es erstmal ums Stabilisieren. Und von dort aus kommen die Menschen, die überleben, dann in besser ausgerüstete Versorgungspunkte. Und auch dieser Weitertransport, das wird gleich auch nochmal wichtig, der kann auch nur nachts stattfinden, ne? Und wenn dann eben nicht genug Fahrzeuge verfügbar sind, dann müssen diese Verletzten halt auch länger im Keller bleiben. Und das erweitert natürlich das Aufgabenspektrum der Sanis enorm. Das hat mir Oberfeldarzt Ramon Rosnick erklärt, das ist der Leiter des Ausbildungszentrums. Der hat die Übung mit seinem Team 6 Monate lang vorbereitet. Und er sagt, wenn Verwundete jetzt eben nicht nur 1 bis 2 Stunden vor Ort in diesen Casualty Collection Points bleiben, sondern 1 bis 2 Tage zum Beispiel, dann geht es auch zum Beispiel darum, mal die Flüssigkeitsaufnahme zu kontrollieren. Also wie viel trinken die, wie viel Urin wird abgegeben, Druckstellen vermeiden auf harten Feldbetten und so weiter. Da kommen ja ganz neue Aufgaben auf die Sanis zu, unter diesen Bedingungen. Ja. Und es kommen halt auch noch die psychischen Belastungen dazu. Das hat mir Rosnick eben vor diesem Keller erklärt. Und da war ich mit ihm in der ersten Nacht dieser 72-Stunden-Übung.
Wir reden nun mal von Krieg. Also das ist auch für viele sicherlich noch mal eine andere Ansicht, mit diesem Beruf umzugehen. Nicht jeder, der bei der Bundeswehr vielleicht mal mit 17 oder 18 unterschrieben hat, und da zähle ich mich selber absolut dazu, hat in dem Moment wirklich an die Kriegsszenarien gedacht, die wir gerade sehen. Wir müssen uns aber daran anpassen. Dieses System, wie wir es hier sehen, hat eigentlich 4 Behandlungsplätze für Notfallpatienten. Aber gerade jetzt in den Nachtstunden, wo wir den Schwerpunkt in der Versorgung sehen, da werden wir das System regelmäßig an seine Grenzen führen und auch darüber hinaus, um eben hier schon Trainingseffekte zu erzielen. Was mache ich denn, wenn ich mehr Verwundete als Behandler zum Beispiel habe?
Das klingt schon ganz schön heavy. Du warst jetzt also dabei, als der Sanitätsdienst zum ersten Mal quasi so eine Art Ausbildung im Keller gemacht hat. Wie hat sich das angefühlt?
Also das war eindrücklicher, als man sich das vorstellen kann, um ehrlich zu sein. Das macht nochmal total was aus, ob ich das in so einem Container mache und rundherum ist alles hell. Also davor war es halt stockdunkel. Ne? Die Straßenlaternen, die da rundherum waren, die wurden ausgeschaltet, Scheiben abgeklebt, stockdunkel. Ich wohne ja in Hamburg. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so in so einer dunklen Umgebung war. Das ist schon krass. Dann dieser alte Keller halt. Kann man sich wirklich vorstellen, da bricht so Rost von den Stahlträgern durch diese weiß gekalkten Wände. Ist echt schon ein ganz krasses Gefühl. Und es war halt so, dass da eben 11 Männer und Frauen zusammen trainiert haben, darunter auch 2 junge Militärärzte aus dem Berliner Bundeswehrkrankenhaus. Das kann man sich so vorstellen, die haben so einen schmalen Flur gehabt und der war halt ja, ganz gut ausgefüllt mit den Schutzwesten, Helmen und auch Gewehren des Sanitätspersonals. Weil wer den Keller verlässt, um Verwundete reinzutragen, der muss das alles anziehen. Weil schließlich ist ja so nahe der Front, ne, in dem Szenario, jederzeit mit Angriffen zu rechnen. Und ich glaube, ich war aufgeregter als die wahrscheinlich. Hm. Weil da, was da herrschte, kann man echt sagen, war so eine konzentrierte, ruhige Stimmung zu Beginn. Und dann kam eben die erste Welle an Verletzten.
Ankunftszeit 10 Mai mit Papa 1 Patient. Kommen.
Okay, 22.10 Uhr, ein Alpha-Patient.
22.10 Uhr, ein Alpha-Patient.
Gleich mal gefragt, Julia, Alpha-Patient, was heißt das?
Also das hat was mit Triage zu tun, weil die Ärzte sind nämlich zuständig für, und das finde ich immer ein bitteres Wort, für die Sortierung der Menschen. Na, Menschen möchte ich eigentlich nicht sortieren, werden sie aber trotzdem dann in dem Moment. Und zwar nach dem Grad ihrer Verletzung und auch ihrer Überlebenschance in sozusagen diese Kategorien Alpha, Bravo, Charlie. Und Alpha sind in dem Fall die Schwerstverletzten. Ja. Also Alpha-Patient, der kam da als erstes. Und was haben wir hier gehört? Einerseits eine Frau Hauptfeldwebel, das war die weibliche Stimme, die wir gehört haben. Die Namen der Übenden soll ich übrigens nicht nennen. Sie ist also die taktische Führerin dieser Einheit. Das heißt, sie managt das Personal und das Material. Und dann gibt es noch eine medizinische Leitung, die übernehmen abwechselnd eben einer der beiden Ärzte. Und der ist dann auch zuständig eben für die Triage. Und ja, das ist halt, ich weiß nicht, wie man das kann, aber die können es irgendwie zu entscheiden, wer unter anderem auch so schwer verwundet ist, dass er gar keine dieser knappen Ressourcen mehr bekommt oder bestenfalls noch ein bisschen Schmerzmittel und dann sterben wird.
Das ist für uns Laien ja doch eine Aufgabe, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, so belastend, oder? Ja,
auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage wäre. Jetzt bin ich zum Glück keine Ärztin. Und wie belastend das ist, das weiß eben auch Ramon Rosnik. Er ist selber auch Arzt.
Wenn ich einen Patienten habe, der eine sehr geringe Überlebenswahrscheinlichkeit hat, weil er sehr viele oder sehr umfangreiche Verletzungen hat, kann es auch sein, dass man dort die Entscheidung trifft, aufgrund der begrenzten Ressourcenlage hier nur noch eine begleitende Therapie zu verfahren. Das heißt, man rechnet damit unter der aktuellen Ressourcensituation, dass der Patient versterben wird. Das sind sehr, sehr harte Entscheidungen. Ich bin aber der festen Überzeugung, wir müssen uns vorher damit auseinandersetzen. Machen wir das erst in der Situation, wo es dazu kommt, ist es zu spät. Und dann hat das nicht nur Folgen für Patienten, die vielleicht falsch kategorisiert werden, sondern es hat auch Folgen für uns als Behandler und als Soldaten, weil wir uns auf sowas nicht vorbereitet haben und dann vielleicht selber mit psychischen Schäden aus dieser Situation rausgehen.
Ja, also ist durchaus Bewusstsein da, auch wie hart das ist psychisch. Die Übung ging dann weiter. Es kam dann so ein großer Rotkreuz-Unimog als Krankentransporter an und der hat dann diese gespielten Verwundeten gebracht.
Rotkreuz-Unimog, also gibt es doch noch Rote Kreuze? Darf doch eigentlich nicht mehr.
Ja, also ja, in der Theorie, das wäre vielleicht etwas, was die Übenden dann das nächste Mal auch an ihren Fahrzeugen berücksichtigen dürfen, dann diese Roten Kreuze zu entfernen. Da waren sie auf jeden Fall noch dran. Ja, und da war das eben so, dass dann zwei Soldaten eben die ersten Verwundeten über so einen dunklen L-förmigen Treppenabgang runtergebracht haben in den Keller. Also L-förmig, ne, man läuft erst so ein bisschen parallel die Treppe runter zum Haus und dann macht das so einen Knick. Und die wollten eben schnell zu den Behandlungsräumen und da musste dieser Stabsarzt die eben erstmal aufhalten und sagen, Moment mal, ich mache jetzt erstmal Triage hier.
Moment, erst hier, alles klar, Alpha.
Alles klar, Alpha, das ist also fast schon ein Todesurteil in dem Zusammenhang. Erzähl mal eben, Julia, wie das in der Ukraine ist. Wie viele Verletzte kommen da pro Nacht zum Beispiel in so eine kleine Rettungsstation direkt an der Front?
Das können tatsächlich Hunderte sein. Da gibt es auch eine sehr eindrückliche ZDF-Reportage dazu. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes, wer sich das mal in Bildern auch anschauen will. Und das sind halt Größenordnungen, mit denen der Sanitätsdienst der Bundeswehr rechnet. Die zeigen halt eindrücklich, wie fundamental diese Umstellung ist. Ich habe das jetzt mal verglichen mit der Vergangenheit. Und zwar ist es so, seit 1992 sind 37 Bundeswehrsoldaten in Gefechten oder bei Anschlägen getötet worden. Also im Kampf, kann man sagen. Ja? 37 seit 1992. Wenn wir jetzt mal so ein mögliches Szenario der Zukunft uns anschauen, so einen hochintensiv geführten Krieg, da rechnet der Sanitätsdienst alleine im Heer, es gibt ja noch Luftwaffe, Marine und so, aber alleine im Heer mit 1600 Toten und Verwundeten und zwar täglich.
Das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt kaum vorstellen.
Ja, ich mir auch nicht. Also zum Glück, muss ich immer sagen, ja, zum Glück hatten wir so lange Frieden und zum Glück haben die meisten Menschen von uns vergessen, was Krieg ist. Das ist eine gute Sache. Jetzt gilt es allerdings, sich auf einen möglichen Angriff und auf eine Verteidigung vorzubereiten. Und das macht auch der Sanitätsdienst. Und um von diesen tausenden Verwundeten eben so viele wie möglich zu retten, da muss die medizinische Versorgung eben deutlich pragmatischer aufgestellt werden als bisher.
Nochmal zurück zu den Zahlen. Wie viele Sanis haben wir denn eigentlich in der Bundeswehr?
Ja, also wenn man jetzt mal die Offiziere und Unteroffiziere nimmt, derzeit gibt es rund 3.300 Humanmedizinerinnen und Mediziner in Streitkräften und nochmal so rund 3.200 Einsatz- und Notfallsanitäterinnen und Sanitäter, also 6.500 zusammen.
Die stehen nach meinem Wissen so bummelig gegen 100 oder für 180.000 Soldatinnen und Soldaten. Das ist ja nicht wirklich viel.
Ja. Also die Bundeswehr sagt so schön, das ist quasi eine Hochwert- und Mangelressource. Und die soll eben möglichst effizient und nachhaltig in einem Landes- und Bündnisverteidigungsfall eingesetzt werden. Und darum geht es auch Oberfeldarzt Rosnick. Und ich habe ihn mal gefragt, was eigentlich seine Hoffnungen sind für diese 72-Stunden-Übung.
Das beste Szenario ist natürlich erstmal, dass sich heute hier niemand an Körper oder Seele verletzt.
Ja, und das ist leider ein Wunsch, der sich nicht erfüllt hat.
Alles klar.
Ja, weil dieser Schmerzensschrei ist nämlich leider echt, weil in der Dunkelheit hat sich ein Soldat verletzt. Beim Tragen von Verletzten in dieser eben verwinkelten Treppe, ich habe das vorhin schon beschrieben, und zwar hat er sich so stark dabei verletzt, dass er für mehrere Tage ins Krankenhaus musste. Und im Verlauf der Übung ist dann noch ein weiterer verletzungsbedingt ausgefallen, also mit einer echten Verletzung, mit einer gespielten. Das heißt, von diesen 11 Teammitgliedern der Rettungsstation sind dann noch 9 übrig geblieben. Ne? Derweil geht dann die Übung weiter. Ein Rollenspielverletzter nach dem anderen wird angeliefert. Und ich habe hier mal so einen Ausschnitt mitgebracht, wie sich das anhört, wenn so einer der beiden Stabsärzte so eine Übergabe macht.
Gut, wir hatten außerdem einen Schuss im rechten Thorax mit Durchschuss. Beides mittels Chestseal versorgt.
Ja.
Pass auf, gucken, na, sobald er...
Ne?
Genau, richtig. Dann machst du eine Entlastungspunktion, rufst mich nochmal. Ansonsten Volumen wäre ich ein bisschen vorsichtig. 1 Liter und dringend chirurgischer Abtransport.
Ja, also Transport zur nächsthöheren Versorgungsstation eben in dieser Rettungskette, in der die Verwundeten dann eben auch operiert werden können.
Systemführerin, haben wir irgendeine Ahnung, wann der nächste Abtransport geht?
Nein. Und es kommt jetzt vielleicht 2 Cut Alpha.
Ne, also nochmal 2 Schwerverletzte oder Schwerstverletzte. Und wir haben auch gehört, Abtransport, der lässt auf sich warten, weil bisher hat ihn niemand angefordert. Bei dieser Übung muss man sich vorstellen, da sind im Hintergrund auch so ein paar Ausbilderinnen und Ausbilder mitgelaufen, die eigentlich die Übung dann hinterher auswerten sollte. Aber es war dann wirklich so, dass einer der Ausbilder, der konnte sich das nicht länger mit anschauen. Und er hat sich dann wirklich vor diesem jungen Funker, der das Funkgerät bedient hat, und vor der Teamführerin so aufgebaut. Dann hat sich folgender Dialog ereignet.
Ihr müsst damit deutlich schneller werden.
Ja, ich war die ganze Zeit alleine. Ich kann
das ist mir scheißegal. Seit 55 Minuten sind wir im System und ich habe noch keinen ersten Personenkontroller gefeuert. Ja, ihr müsst da deutlich schneller werden.
Es, ja, ich soll keine Ausrede sein, aber er ist halt gerade alleine hier. Deswegen
ja,
alles gut. Alles gut, deswegen.
Ja. Denkt dran, jede Minute, die ihr verzögert, dauert das Ding 1 Minute länger, bis er hier ist.
Ich will jetzt nicht diskutieren, aber ihr lauft die ganze Zeit hier alleine rum. Und weil ihr die ganze Zeit Tragedruck gemacht, da hat ihr
ja
keine
Zeit. Willkommen in der Wirklichkeit.
Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Alles
danke,
gut.
Hier Lorelei, komm.
Ja, also ein bisschen angespannte Stimmung. Carsten, kennst du das eigentlich aus deiner Bundeswehrzeit auch noch, dass so Abläufe im Schulungsraum, die da bei den meisten eben noch gesessen haben, dann, wenn wirklich Stress ist, dann durcheinander kommen?
Hm. Kenne ich aus der Bundeswehrzeit, aber natürlich auch aus der Zeit beim Radio. Also das ist ja eigentlich überall so, ne? Wenn du eine Routine drin hast und plötzlich prasselt da Störfeuer sozusagen von links und rechts hin, dann kann einem diese Routine schon mal abhanden kommen. Das ist nachvollziehbar, ja.
Ja. Und dann kommt eben ja im Laufe dieser Übung auch noch Schlafmangel dazu. Dann nur so eine gewisse, und das darf man echt auch nicht unterschätzen, Orientierungslosigkeit, wo man den ganzen Tag in so einem Keller ohne Tageslicht ist. Und es wird dann später auch noch Gefechtslärm aus so großen Lautsprechern eingespielt werden. Also Stresslevel ist hoch.
Ja, nachvollziehbar. Kann ich mir richtig vorstellen, beklemmend beinahe. Noch beklemmender natürlich das, was diese, ja, die Dummies nenne ich sie mal, oder die Puppen eigentlich dabei haben. Was für typische Verletzungen gab es denn da, mit denen die Übenden konfrontiert waren?
Ja, also sowohl die Puppen als auch eben dann diese Rollenspieler, die geschminkt waren. Die Verletzungen sind halt angelehnt an die Ukraine gewesen. Und laut dem dortigen Sanitätsdienst ist das so, dass 2/3 aller Verletzungen eben durch Granatsplitter verursacht werden. Dann nochmal 1/4 durch explodierte Minen. Und knapp 1/10 durch Schusswunden. Und wo am Körper macht sich das bemerkbar? Betroffen sind da vor allen Dingen Beine, Arme und der Hals-Kopfbereich. Ja, und es gibt noch eine weitere bittere Lektion aus der Ukraine, weil ob Verletzte überleben, hängt nämlich meistens von den Kameraden direkt neben sich ab. Die ersten 10 Minuten entscheiden nämlich darüber, ob man verblutet oder nicht. Und so schnell ist oft kein Sani da. Ja. Und dann geht es halt darum, kann der Kamerad neben mir mit dem Tourniquet umgehen? Das ist so eine Schlinge zum Abbinden von Blutungen. Oder weiß die Kameradin, wie man die blutstillenden Spezialkompressen richtig einsetzt? Also super wichtig, wenn die Bundeswehr kriegstauglich werden will, dann darf sie eben die Erste-Hilfe-Ausbildung für alle Bundeswehrangehörigen, nicht nur für die Sanis, nochmal stark in den Fokus nehmen. Und noch ein zweiter Punkt, es wird auch darum gehen, nicht ärztlichem Rettungspersonal mehr Kompetenzen zu geben. Zum Beispiel was Bluttransfusionen angeht. Das zeigt auch ein Blick in die Ukraine. Da ist es so, seit Bluttransfusionen direkt an der Front beginnen, ist der Anteil der Schwerverletzten, die es in die Klinik geschafft haben, von 10% auf 40% gestiegen. Also macht einen großen Unterschied. Und das sind eben Lektionen, die dringend in die Ausbildung aufgenommen werden müssen, hat mir Ramon Rosnik gesagt.
Zum Beispiel überhaupt erstmal das Mindset zu schaffen, dass eben der Notfallsanitäter trotz seiner dreijährigen Ausbildung bisher eigentlich immer zeitnah einen Arzt dabei hatte, auf den er sich dann auch verlassen konnte, von dem er unterstützt wurde. Und das werden wir in Szenarien der Landes- und Bündnisverteidigung so nicht in dieser Intensität leisten können, sondern der Notfallsanitäter oder die Notfallsanitäterin müssen mehr Verantwortung übernehmen und darauf müssen wir sie natürlich auch entsprechend vorbereiten.
Okay, also eine Forderung ist, nicht ärztlichem Personal mehr Kompetenzen zu geben, aber lass uns nochmal zum Punkt kommen, den wir schon angesprochen haben, nämlich nicht zu körperlichen, sondern seelischen Verletzungen. Also es geht um die Psyche. Ja. Allein schon bei diesem Punkt Triage, da liegt ein Kamerad vor dir und man könnte ihn vielleicht in einem Krankenhaus retten, aber im Keller, wo die Mittel begrenzt sind, wird er sterben. Vielleicht sogar ganz alleine, weil man sich um andere Verletzte, die überleben werden, kümmern muss. Wie geht man damit um? Oder kann man damit überhaupt umgehen?
Keine Ahnung, Carsten. Ich habe mir das bei der Vorbereitung, ich weiß nicht, wie ich das könnte.
Man muss es wahrscheinlich, ne? Also erstmal.
Man muss es, Also man kann dann irgendwie, glaube ich, funktionieren, ne? Irgendwie einen Schalter umdrehen für einen Moment, aber dann geht es ja irgendwie das Leben auch weiter. Ne? Also ich habe diese Frage mal weitergegeben an den Militärpfarrer Thomas Bretz-Rieck. Er ist unter anderem für Seelsorge auch von Bundeswehrangehörigen zuständig und er war auch selbst schon bei mehreren Auslandseinsätzen dabei und er hat mir gesagt,
das ist eine grauenhafte Situation und der wird ja auch nicht einfach still sterben und der wird mich ja anflehen möglicherweise und mich festhalten und binden. Da ist also eine unglaubliche zwischenmenschliche Energie am Anschlag, die natürlich auch sich vorstellen lässt, was da die Seele mitnimmt aus so einer Situation.
Sagt Bretz-Rieck und er ist einer von rund 150 Militärseelsorgerinnen und Seelsorgern, die es insgesamt in der Bundeswehr gibt.
Ich will helfen, weil ich denke, ich muss helfen, kann das aber nicht, weil ich anders gebunden bin. Aus Erfahrung wissen wir, dass das gerade bei Kräften der Sanität, die ja besonders darauf ausgerichtet sind, zu helfen, immense Spuren auch im Selbstbild hinterlässt. Das wissen wir sogar schon aus Erfahrungen, dass eine Reihe von Sanitätskräften diese moralischen Verwundungen davontragen.
Und das Problem ist, so hat er mir das geschildert, anstatt sich eben bei psychischen Problemen Unterstützung zu holen, versuchten eben viele Bundeswehrangehörige, solche Verletzungen zu verdrängen. Ich meine, da kann man auch sagen, da sind sie auch nicht die einzige Berufsgruppe, die das macht. Wir Journalistinnen und Journalisten sind, glaube ich, auch nicht so gut, uns da Unterstützung zu holen. Und für viele Soldatinnen und Soldaten seien eben Gefühle so eine Art Blackbox, hat mir Bretz-Rieck gesagt. Und deswegen fordert er eben in Sachen emotionaler Kompetenz, es brauche sowas wie eine streitkräfteübergreifende Ausbildungsinitiative. Und jetzt kommt noch eine Sache, die mich auch persönlich wieder sehr berührt hat, dass Bretz-Rieck im Gespräch mit mir gesagt hat, er weiß ehrlich gesagt auch gar nicht so genau, wie kriegstüchtig eigentlich die Militärseelsorge selber ist.
Es gibt jetzt Überlegungen, dass wir in erster Linie genau die Kameradinnen und Kameraden der Sanität begleiten an den hauptverwundeten Sammelplätzen. Selbst da sind wir mit 150 Leuten nicht wirklich durchhaltefähig. Wir haben ja auch noch gar keine Erfahrung, was das eigentlich mit uns macht. An so einem hauptverwundeten Sammelplatz, da kommen täglich jede Nacht 200 Leute rein und die Hälfte von denen stirbt. Weiß ich auch nicht, was das mit mir macht. Und da gibt es keine Möglichkeit von Supervision. Also wir haben im Moment keine Idee von Durchhaltefähigkeit.
Das ist nachvollziehbar, aber irgendwo auch ganz schön bitter zu hören, Julia.
Das ist wirklich bitter zu hören. Und ich mute dir und unseren Hörerinnen und Hörern jetzt noch einen weiteren Aspekt zu, der auch sehr bitter ist. Und danach kommt etwas, was mir wirklich auch Hoffnung und Zuversicht gegeben hat. Also wir gehen nicht so bitter aus diesem Schwerpunkt raus. Aber jetzt erstmal Warnung vorweg. Jetzt geht es um sexualisierte Gewalt. Wem das gerade zu viel ist und wer jetzt gerade den Podcast hört, der kann mal ein paar Minuten vorspulen. Denn Vergewaltigungen sind leider Teil von Kriegen. Einerseits werden sie von manchen Armeen gezielt als Waffe gegen den Gegner eingesetzt. Und leider gibt es das auch in den eigenen Reihen.
Sprichst du jetzt davon, dass, sagen wir mal, Bundeswehrsoldaten eigene Kameraden, Kameradinnen vergewaltigen könnten an der Front?
Ja, also Kameradinnen, aber auch Kameraden, das betrifft nicht nur Frauen. Und ich bin darauf gekommen, weil ich letztes Jahr ein Gespräch hatte mit einer ukrainischen Frontsanitäterin tatsächlich. Und die hat mir dann auch berichtet, ja, von aufgezwungenem Sex von einem Kameraden. Und das kann nicht nur zum Beispiel mit körperlicher Gewalt erzwungen werden, wie man sich das vielleicht, wenn man sich das überhaupt vorstellt, sondern auch mit psychischem Druck. Und der Kontext war da, ein Kamerad ist eben getötet worden, alle hätten ihren Schmerz irgendwie mit Alkohol betäubt und dann ging es so weiter.
I was dizzy and I went to bed and then one of the boys jumped into my bed. So it ended in the sex I didn't want and didn't ask for. And I was tired. And then I just wanted to sleep. And then I was so sorry of him and his friend died too. I kind of still allowed it. And that's just, he pushed me, this boy. Like, he asked for it so badly.
Ja, also die ukrainische Sanitäterin wollte schlafen gehen, weil sie halt auch fertig war. Und dann kam halt dieser Kamerad zu ihr ins Bett, hat sie zu Sex gedrängt, den sie nicht wollte. Und sie hat das eben halb aus Erschöpfung und halb aus Mitleid über sich ergehen lassen. Ja. Also das der O-Ton dazu. Und ich habe diesen Bericht mal geteilt mit Flottillenärztin Jessica Ritter. Sie ist Gleichstellungsbeauftragte im Marinekommando in Rostock, selbst auch Sani, und zwar Fachärztin für Allgemeinmedizin, passt also doppelt gut zu unserem Thema. Und sie sagt halt, ja, Vergewaltigung durch eigene Kräfte, das sei ein Tabuthema in der Bundeswehr und das werde nirgendwo in der Ausbildung angesprochen.
Wir tabuisieren ja sogar immer noch das Thema sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe. Wenn überhaupt, dann ist es immer der Fall, dass die anderen sowas anwenden, aber natürlich nicht eigene Kräfte, weil wir ja ganz fein sind, innere Führung und so weiter haben. Und genau da sehe ich halt das Problem. Ja, wir haben diese innere Führung und ja, wir haben die Gesetze, dass sowas nicht stattfinden darf. Nur kann ich halt leider beobachten, dass das auch im Grundbetrieb, im Friedensbetrieb, in der Bundeswehr genauso stattfindet und in Konflikten oder Kriegen dann halt eskalieren würde.
Und Ritter sagt halt, wenn dieses Thema totgeschwiegen wird, dann sei das natürlich erstmal menschlich total furchtbar, aber es wirke sich auch direkt auf Kriegstüchtigkeit aus. Das ist ja unser Kernthema heute. Das habe sie bei Betroffenen selbst erlebt.
Das sind halt wirklich Menschen, denen schaust du in die Augen und siehst einfach nichts mehr in dem Sinne. Ne? Also völlige Abwesenheit, auch jetzt dort im ukrainischen Geschehen, und die sind dann nicht mehr in der Lage zu kämpfen, wenn sie sowas durch eigene Kräfte erleben müssen. Und dadurch ist natürlich die Einsatzbereitschaft massiv gefährdet. Und auch andere Personen, die sowas dann mitbekommen, da wird das natürlich dann auch vermindert. Ne? Also wenn die sehen, okay, das passiert und keiner macht was dagegen und wie es den Menschen dann im Anschluss daran ergeht, das möchte niemand erleben.
Ist also ein ziemlich belastendes Thema, gleichzeitig aber ja auch eins, auf das sich vor allem der Sanitätsdienst vorbereiten darf, soll, muss. Ich bin jetzt mal gespannt, Julia, wie du jetzt doch noch irgendwie die Kurve kriegst zu Hoffnung und Zuversicht.
Ja. Ich suche ja immer nach solchen Hoffnungspunkten, nach solchen Zuversichtspunkten, weil wir das einfach brauchen heutzutage, um irgendwie weiterzukommen. Und ich muss sagen, ich habe sie da gefunden, wo ich nicht danach gesucht habe. Ich habe nämlich nach der Übung nochmal mit Oberfeldarzt Rosnick gesprochen, wie denn so seine Auswertung ist, ne, von der Übung. Und er hat mir gesagt, er hat da einerseits in abgekämpfte, aber gleichzeitig auch in zufriedene Gesichter geschaut. Und die Teilnehmenden hätten ihm gesagt, wie wichtig das wirklich für sie gewesen sei, das echt im Keller zu machen. Und sie hätten gesagt, das sei eine der forderndsten Ausbildungen gewesen, die sie je gemacht hätten. Und dass sie sich jetzt eben besser vorbereitet fühlten auf das, was sie erwarten kann. Also Rosnick zieht unterm Strich eine positive Bilanz und ist erleichtert. Und ja, wahrscheinlich auch, weil mit der Übung für ihn jetzt eine extrem anstrengende Phase auch zu Ende geht. Er hat ja 6 Monate dieser Ausbildung vorbereitet, neben seinem sonstigen Dienst, also quasi als Zusatzaufgabe. Und ich habe ihn halt zum Schluss nochmal gefragt, woher kommt denn eigentlich diese tiefe Entschlossenheit, ne, diese Power? Und ich habe ihn so gefragt, ob er da mit so einer hochwertigen Ausbildung eben dazu beitragen will, dass möglichst viele Kameradinnen und Kameraden eben einen möglichen Krieg überleben. Also ist es Kameradschaft, was ihn so antreibt? Und da hat er gesagt, ja klar, also das ist natürlich ein Aspekt. Vor allem gehe es ihm aber um Kampfkraft. Er will eine starke Bundeswehr, um die deutsche Demokratie und unser Wertesystem zu verteidigen.
Für mich persönlich hat es auch einfach den Grund, ich bin homosexuell und ich habe eine gute Vorstellung von dem, was passieren würde, wenn ein putinsches Regime oder Menschen, die diese Werte, wenn man das so nennen kann, unterstützen, hier in Deutschland an der Macht wären. Und das ist kein Staat, in dem ich leben möchte. Und das ist sicherlich auch ein großer Teil meiner Motivation, hier eine möglichst kriegs- und einsatznahe Ausbildung zu ermöglichen.
Ja, und das fand ich erstmal krass. Also erstmal der Mut überhaupt, seine sexuelle Orientierung so offen in mein Mikro zu sagen, weil das haben wir hier ja auch schon besprochen bei Streitkräfte und Strategien. Da muss man leider immer noch einiges an Ablehnung eben in Kauf nehmen, innerhalb der Bundeswehr in Kauf nehmen auch nicht. Also es gibt die einfach. Und das Zweite ist ja, mich hat es ermutigt, diese Kraft von Werten. Ne? Also ich glaube, es ist deutlich geworden, von Kriegstüchtigkeit ist der Sanitätsdienst wie die ganze Bundeswehr ja noch recht weit entfernt. Beispiel, es fehlt ja alleine schon an Transportkapazitäten für 1600 Verwundete und Tote täglich. Ja? Und trotzdem gibt es so viele Menschen in der Bundeswehr, die nicht aufgeben, die sich trotz dem Mangel an Ausrüstung, Personal und starrer Bürokratie eben nicht entmutigen lassen und wie die eben Kraft aus ihren Werten ziehen, ja? Wie Rosnick das hier zeigt. Also wie er wirklich für mich recht glaubhaft sagt, ja, Freiheit und Demokratie sind mir so wichtig, diese Werte tragen ihn. Das habe ich auch persönlich nochmal als mega inspirierend empfunden und ich muss sogar sagen, ich will mir da auch mal eine Scheibe von abschneiden, wenn ich mal wieder gefrustet bin, so.
Dankeschön, liebe Julia, für deine Recherchen und das Mitüben bei den Sanitätern. Das gibt einem ja doch heftig zu denken, auch nach dieser Sendung, nach diesem Podcast. Aber wenn wir dich schon mal da haben und sagen, heftig zu denken geben, das hast du ja auch geschafft mit der Serie Killing Emotions. Die lief ja über die Feiertage, zwischen den Jahren sozusagen, als Sonderfolge bei Streitkräfte und Strategien. Wir haben in einem Vorgespräch mal darüber geredet. Und da hast du gesagt, Mensch, das hat doch offenbar viele Leute bewegt. Reden wir jetzt also noch mal kurz drüber, sollte es jemanden geben, der das noch nicht gehört hat. Vielleicht zum Einstieg noch mal ganz kurz, Julia, worum geht es bei Killing Emotions?
Killing Emotions, der Untertitel sozusagen, ist die unterschätzte Rolle von Gefühlen in der Sicherheitspolitik. Das ist eine These, die ich getestet habe mit ganz verschiedenen Interviewpartnern, mit der Politikwissenschaft, Terrorismusexperten, Psychologie, Historikern und so weiter. Und die habe ich alle mal gefragt, welche Rolle spielen eigentlich Gefühle in der Sicherheitspolitik? Und die Ergebnisse habe ich dann mit meinem Sparringspartner abgeglichen. Auch sehr guter Typ, der Leiter des Deutschen Panzermuseums, Ralf Ratz. Und wer die Serie noch nicht gehört hat, kann das gerne mal nachholen.
Wir haben gesagt, es gab viele Reaktionen drauf. Welche waren das denn zum Beispiel?
Wirklich viele Reaktionen. Also ich bin jetzt ja schon ein paar Jahre Journalistin und ich habe noch nie irgendwas produziert, wo mich so viele Leute wirklich angeschrieben haben auf allen möglichen Kanälen. Das hat mich schon sehr berührt. Viele haben gesagt, dass sie irgendwie ermutigt waren und eine Hoffnung dadurch bekommen haben, durch diesen Ansatz, dass man eben mit emotionaler Kompetenz doch auch für nachhaltigen Frieden sorgen kann. Und ich habe ja in der Serie auch ja, so Beispiele gegeben, wie man das persönlich auch machen kann, ja? Also um die eigene Resilienz auch zu steigern. Und da haben auch viele gesagt, boah, das ist eine super Idee. Und jetzt haben sie Hoffnung, wie sie auch mit Familienmitgliedern und Freunden mal wieder in Kontakt kommen können, mit denen sie so wegen verschiedener politischer Themen eben sich entzweit haben. Bundeswehroffiziere haben sich bei mir gemeldet, dass sie Konflikte auch bis auf Ministerialebene, die sie hatten, diese festgefahrene Konflikte, die sie mit diesem Ansatz gelöst haben. Lehrer haben sich gemeldet, die das in der Schule aufnehmen wollten. Und einige, also das haben wirklich mehrere gesagt, dass sie gerne ihre Gebühren zahlen, wenn sie solche Produkte bekommen dafür. Das hat mich echt total berührt.
Da geht es unter anderem ja nicht nur um das Gedicht, was ich eingangs ja schon hatte im Intro dieses Podcasts, sondern auch um eine Karte. Zur blauen Karte hätte ich gerne noch mal zwei, drei Informationen. Was ist das und warum ist die so gefragt?
Ja, das ist wie so eine, das ist so eine Postkarte. Und auf einer Seite gibt es eine Übersicht von Gefühlen. Also welche Gefühle haben Menschen eigentlich? Und auf der anderen Seite ist so eine Übersicht von Bedürfnissen. Worum kann es uns eigentlich gehen? Also wie geht's mir und worum geht's mir? Und das ist ein total hilfreiches Werkzeug, wenn man sich eben mal auf diese Ebene begeben will. Weg von dem Detail. Also manche streiten sich ja zum Beispiel um die Zahnpastatube, ne, die im Bad offen ist oder nicht oder doch oder nicht. Und dann geht es ja nicht wirklich um die Zahnpastatube, sondern um sowas wie Respekt, verstanden werden. Ja? Und auf dieser Ebene, da hat eben diese Taschenkarte so eine Übersicht, worum könnte es da gehen. Und die wollten viele haben und die habe ich jetzt hochgeladen, nochmal auf meine Homepage, und den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Schlussfrage, Julia. Es gab sehr viel Lob, sehr viel Nachfragen. Gab es auch Kritik?
Ja, es gab auch, ich weiß nicht, ob ich es Kritik nennen kann, aber eben auch so ein paar Leute, die gesagt haben, wir können da nicht so ganz mitgehen oder es fällt uns total schwer. Gerade bei dem Thema, wie kann man jetzt mit Russland umgehen, mit einem Land, was einen Krieg angefangen hat, was völkerrechtswidrig einmarschiert ist, unglaublich viel Leid ausgelöst hat in der Ukraine. Und da so einen Versöhnungsansatz zu fahren und so einem Land dann auch noch Anerkennung zu geben, ne? wenn die Forschung sagt, ja, Russland fehlt Anerkennung, da haben viele gesagt, boah, das fällt uns schwer, beziehungsweise das wollen wir gar nicht machen. Ja, das kann ich total nachvollziehen, dass das heavy ist. Und das hat auch viele Leute wirklich bewegt und berührt. Und die haben die haben ja teilweise seitenweise Mails wirklich geschrieben. Richtig lange Mails, was man so selten bekommt als Journalistin und Journalist. Und das hat die Leute berührt, das hat sie mitgenommen. Mhm. Einer hat mir auch geschrieben, dass er regelmäßig zu Terminen zu spät gekommen ist, weil er eben die Folge gehört hat und im Auto sitzen bleiben wollte und das zu Ende hören wollte. Also vielen Dank echt an alle Leute, die sich diese 6 Folgen reingezogen haben, die das gehört haben, die dran geblieben sind, die sich berühren haben lassen. Und vielen Dank auch nochmal an der Stelle wirklich an den NDR, die an die Streitkräfte und Strategien, Redaktion, alle, die dazugehören, für den Mut, sowas Neues mal zu machen und auch jemanden Fremden wie Ralf Ratz eben vom Panzermuseum da mit reinzunehmen. Also vielen Dank dafür.
Ja, das war für uns alle ein tolles Experiment. Deshalb reden wir jetzt auch noch mal kurz drüber. Und wer zu den wenigen gehört, die das noch nicht kennen, den Link dazu braucht man nicht mehr in die Shownotes zu packen. Und das gibt es ganz normal da, wo es unsere Streitkräfte und Strategien-Podcasts auch gibt. Killing Emotions, 6 Folgen. Es lohnt sich.
Und wir haben auch noch einen Tipp für die ARD-Audiothek. Das Coronavirus-Update von NDR Info ist zurück mit einer neuen Podcast-Staffel. Hört gerne mal rein.
Hallo, ich bin Corinna Hennig. Vor 5 Jahren haben wir bei NDR Info einen Podcast gestartet. Vielleicht erinnert ihr euch, das Coronavirus-Update. In über 100 Folgen haben wir damals über das Infektionsgeschehen rund um SARS-CoV-2 informiert. Und jetzt sind wir zurück. 5 Jahre nach dem ersten Corona-Fall in Deutschland fragen wir uns in 10 Folgen, was haben wir eigentlich aus der Pandemie gelernt?
Ich denke, ganz wichtig hier in Deutschland war hier auch das Gesundheitsamt und die Strukturen, die es einfach gab, die Nachverfolgung gemacht haben.
Das war die Virologin Sandra Ziesek. Und auch ihr Kollege Christian Drosten ist wieder mit dabei in unserem Podcast.
Die Bevölkerung muss das unbedingt ganz transparent auch mitkriegen, damit einfach manche Untergrundmedien weniger Chancen haben, ihre Fehlinformationen zu streuen auf dem Rücken der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch auf dem Rücken der Politiker.
Wie gut sind wir also auf die nächste Pandemie vorbereitet? Und wo gibt es noch Nachholbedarf? Wir haben im Podcast viele Forschende dazu befragt. Epidemiologinnen und Veterinärmediziner, Psychologinnen und Soziologen. Das Coronavirus-Update findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört.